Hallo, liebe Schachgeflüster-Podcast-Hörer. Mein Name ist Jonathan Karlstedt. Ich bin internationaler Meister im Schach. Gemeinsam mit Sven und Marina Noppes bin ich Inhaber der Chess Tigers. Während der Pandemie ist bei uns die Idee entstanden, einen richtig guten und übersichtlichen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir mit dem Chess Tigers Shop gemacht. Es gibt mehr als 2000 Produkte von Schachbüchern über Schachbretter, Figuren und jede Menge Zubehör. Wir haben auch eine besondere Kategorie mit Empfehlungen von The Big Greek. Natürlich beraten wir unsere Kunden bei Fragen gerne. Ihr erreicht uns unter shop.chess-tigers.de. Außerdem betreiben wir in Berlin-Charlottenburg einen Schachladen, in dem ihr uns auch vor Ort besuchen könnt. Und nun viel Spaß mit dem Podcast.
So, und wir sind live. Hallo und herzlich willkommen zum 11. Schach-Live-Talk am Sonntag. Und ich versuche hier parallel noch Instagram live zu bekommen. Das ist nämlich immer ein Extra-Schritt. Und der geht gerade nicht, aber davon doch, jetzt geht's. Jawohl, jetzt sind wir auch auf Instagram live. Ja, erstmal sorry für die kleine Verspätung. Das liegt an mir. Ich habe noch einen Bericht geschrieben über die deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft, die heute zu Ende gegangen ist, und habe darüber ganz die Zeit vergessen. Aber darüber können wir später sprechen. Ich entschuldige auch den Jonathan Karlstedt, der normalerweise hier an meiner Seite ist. Der muss seinen Vaterpflichten heute nachkommen und ja, Familie ist wichtiger als Schach. Aber ich habe einen ganz tollen Gast heute bei mir. Vielen in der Schachszene sicherlich bekannt als ja, Schachschiedsrichterin und als die Frau, die einen maßgeblichen Anteil an der Organisation der deutschen Schachamateurmeisterschaft hat und an vielen anderen Schachturnieren. Sandra Schmidt. Hallo Sandra, grüße dich.
Ja, hallo Michael. Schön, bei der 11. Ausgabe jetzt dabei zu sein. Ich kann gar nicht glauben, dass es schon 11 sind.
Ja, und du bist unsere erste Frau tatsächlich. Also Johnny hat gesagt, wir müssen unbedingt mal was für die Frauenquote im Schach tun und beziehungsweise in diesem Talk. Und deswegen, ja, freue ich mich umso mehr. Stichwort Frauenquote im
Wir sind ja noch voll im Schnitt.
ja, wir liegen im, ja, bei 9% liegen wir im Schnitt, ne? In jedem 11. Ei sozusagen. Ja, was kann man da tun? Momentan gibt es ja beim Deutschen Schachbund und bei der Schachjugend so eine Umfrage, ne? Woran liegt's?
Ja.
Kannst du was beitragen zu dem Thema?
Oh Gott, schwierig. Ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass wir mehr Schiedsrichterinnen haben. Und ich denke, umso mehr Role Models wir schaffen, also umso mehr Vorbilder wir vorlegen, denke ich, dass wir auch dadurch den Anteil erhöhen können.
Ja, also Vorbilder Judith Polgar natürlich im Großen oder du im ja, nationalen Bereich. Also es gibt ganz viele, an denen man
Genau.
sich da orientieren kann.
Es gibt
Hallo
ganz
Rainer in den
viele.
Chat. Ja, Sandra, erzähl mal, was machst du gerade? Du hast bei welchem Turnier bist du denn gerade?
Naja, also ich bin jetzt wieder zu Hause bei Köln. Ich komme gerade von der deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaft, die neben dem Pokal auch an dem Wochenende stattgefunden hat. In
Okay.
Neuwied, in Rheinland-Pfalz, genau.
Und da warst du als Schiedsrichterin im Einsatz, nehme ich an, oder?
Ja, ich bin ja immer eher so ein Allrounder. Ich sage immer, ich kann viele Sachen, aber nicht zu 100%, würde ich mal so sagen. Ich habe da die Übertragung gemacht, ein bisschen Social Media, ein bisschen Schiedsrichter und ein bisschen Fotos. Ein bisschen alles
Die
nehmen.
Übertragung heißt, du machst dann auch so DGT-Live-Übertragung, oder wie?
Genau, wir haben alle Bretter live übertragen. Es waren
Ah.
36 Personen, also 18 Bretter.
Okay. Ja, ich versuche hier parallel nach dem Chat zu schauen und DJ Phoenix fragt, ich glaube, die Frage geht an mich, wie war euer Tischtennis-Schachturnier? Ist ja interessant, dass du das weißt, DJ. Wir haben heute tatsächlich ein Schach-Kombi-Turnier gemacht. Ja, ich bin Dritter geworden. Wir waren 14 Leute, ungefähr die Hälfte aus dem Schachverein, die Hälfte aus dem Tischtennisverein und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also danke für die Frage. Sandra, das ist ja auch so deins, ne? Schachkombiturnier.
Ja, Schach-Tischtennis, das habe ich auch noch nie gehört. Wie läuft das
Nee?
ab, wenn wir schon beim Thema sind?
Ach, wir haben das so gemacht, wir haben einfach zwei getrennte Turniere gespielt, jeweils mit Schweizer System. Und dass es aber getrennt war, hat man quasi nicht gemerkt, weil man immer eine Runde Schach, eine Runde Tischtennis gespielt hat. Also wir haben 6 Runden Schweizer System Tischtennis und 6 Runden Schweizer System Schach. und dann halt immer so gewechselt, ne? Sodass am Ende die guten Schachspieler gegeneinander Schach gespielt haben und die guten Tischtennisspieler gegeneinander Tischtennis. Und dann haben wir am Ende einfach eine Gesamtwertung gemacht. Und ja, hat Spaß gemacht. Das ist ja auch so der Ansatz der CSA, bei der du ja auch Mitglied bist, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Ja. Hast du auch schon ein Kombiturnier mitgemacht?
Jetzt mit anderen Sportarten glaube ich noch nicht. Ich vergesse manchmal auch Sachen. Aber ich plane jetzt zusammen mit Rheinland-Pfalz und dem neu gewählten Seniorenreferent des DSB, dem Wolfgang Klebe-Prinz. Wir wollen im August ein Hand-and-Brain-Turnier veranstalten. Also ist ja auch so eine Art Kombi mit der Hand und dem Gehirn sozusagen. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Ich denke, das wird auch ein schönes Turnier.
Relativ spannend. Also eine Schachvariante eher als
richtig, so eine Kombination. Ja, ist jetzt keine Variante mit anderen Sportarten, aber eine Untervariante des Schachs, genau.
Ja, sehr schön. Ja, und wie war es denn bei der deutschen Schnellschach-Einzelmeisterschaft? Wer hat gewonnen?
Es hat ein internationaler Meister, der Grappel, gewonnen. Ach, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich kannte den Namen vorher tatsächlich noch gar nicht.
Wer war dein Favorit?
Der Favorit war sicherlich, ich denke mal, einer, vielleicht der Christian Glöckler, weil er ja zuletzt auch Vizemeister der deutschen Blitzmeisterschaft geworden ist. Und Martin Haider, vielleicht kennt den einer, der war auf Ranglistenplatz 2 ohne Titel, fand ich auch ganz spannend. Hat über 2400 und noch gar keinen Titel. Und auf, ja, also der Favorit war der Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, der Marian Notnagel.
Ah ja, okay.
Genau. Ja. Der hat die letzte Runde halt verloren gegen den, der jetzt deutscher Schnellschach-Einzelmeisterschaft ist.
Okay, dann Florian Glückwunsch Grafel. An den unbekannten Meister.
Florian Grafel.
Ah, okay.
Internationaler Meister Florian Grafel, genau.
Florian Grafel, ja, also alles Gute. Ja, was haben wir gerade noch für Turniere? Warst du bei der deutschen Jugendeinzelmeisterschaft, oder?
Tatsächlich nicht, nein, da war ich nicht gewesen.
850 Spieler, habe ich gehört, das ist ja noch mehr als bei euren Schachamateur, als bei der DSAM.
Das
warst du überhaupt mal da?
Also ich war letztes Jahr zu Besuch war ich mal da letztes Jahr. Das ist unglaublich beeindruckend, vor allem, weil ja auch wirklich jedes Brett übertragen wird. Also es ist eine Riesenleistung an das ganze Organisationsteam und auch an das Übertragungsteam. Und auch vorab überhaupt die ganzen Bretter zu organisieren und aufzustellen. Also Hut ab. Das Ganze muss doch verklebt werden. Ich kann mir nur vorstellen, wie das abläuft.
Ja, und wahrscheinlich auch nicht nur die Live-Übertragung, sondern generell die ganze Organisation, ne? Also zu den 850 Spielern und Spielerinnen kommen noch 1000 Eltern und Betreuer und alles. Ja. Das ist ja ein Mods-Programm da und dann noch mit Rahmenprogramm und so.
Genau, Trainer noch dazu. Wahnsinn.
Ja, schönes Event. So, der Thomas, der ist ja Stammgast hier bei uns, der meldet sich auch im Chat. Beste Grüße, noch auf der Rückreise im ECE von Frankfurt nach Düsseldorf. Ah ja, er war beim Seminar von den Chess Tigers in Bad Soden mit Michael Posikin und hat da was über die französische Eröffnung gelernt. Das freut mich, wenn es dir gefallen hat, Thomas. Ja. Sandra, wie ist es mit deinem eigenen Schachspiel?
Katastrophal. Ich müsste auch mal ein Fachbuch besuchen. Ich habe es am Wochenende wieder gemerkt. Ja, ich habe mit einem anderen Schachschiedsrichter Schach gespielt, bevor das Turnier losging, und hat sich ein IM dazu gesetzt. Und mein Kollege hat ihn gefragt, Mensch, würdest du vielleicht mal gegen mich ohne Dame spielen? Und da sagte der IM, nee, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, ohne Dame, da ziehst du mich locker übers Brett. Und ja, mein Kollege fragte mich dann, ob wir 3 Partien spielen wollen. Wir haben 3 Partien gespielt und danach hat der IM gesagt, ja gut, er wird es jetzt doch mal ohne Dame versuchen.
Oh, super. Und habt ihr es dann gemacht? Oder
darüber möchten wir jetzt nicht sprechen, wie das ausgegangen ist.
Okay. Ah ja, gut, ich meine, du machst ja auch vieles und wenn du die ganze Zeit investieren würdest in dein eigenes Schachspiel, dann wäre es ja wahrscheinlich auch anders.
Hoffentlich, ja.
Genau.
Aber vielleicht haben wir einfach andere Talente, keine Ahnung.
Ja, Organisationstalent auf jeden Fall, ja. So, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Ach nee, ja, erzähl doch mal noch mal was über dein Schiedsrichter-Dasein. Das ist ja interessant. Bist du, was für einen Rang in Anführungszeichen hast du jetzt gerade? Ist das internationale Schiedsrichterin oder wie nennt sich das?
Genau, ich bin internationale Schiedsrichterin, davon eine von vier Deutschen, die wir im Moment haben. Ja, und es gibt ja in Deutschland 4 bis 5 Stufen, die man durchlaufen muss als Schiedsrichter. Normalerweise fängt man an als regionaler Schiedsrichter, dann geht es weiter auf nationale Ebene, also nationaler Schiedsrichter, viele Schiedsrichter und internationaler Schiedsrichter wäre dann letztendlich der höchste Titel, den man bekommen kann. In manchen Landesverbänden gibt es auch noch den Verbandsschiedsrichter, der ein bisschen noch unter den regionalen Schiedsrichter angesiedelt ist. Aber ja, letztendlich ist man auch als IA noch nicht da angekommen, wo schon viele andere sind. Denn selbst der IA ist nochmal in 4 Stufen unterteilt. Da gibt es dann den IAA und das Ganze noch bis IAD, also noch 4 Stufen, die man halt ja erlangen kann. Wenn man IA wird, ist man IAD und kann dann versuchen, ja, seine Buchstaben weiter vorne zu erhöhen. Von C nach B, von B nach A.
Und hast du Ehrgeiz, das zu machen? Also auch dann entsprechend die Karriereleiter hoch und dann auch mal so irgendwie Magnus Carlsen zu bei so einem Magnus Carlsen-Match Schiedsrichter zu sein?
Okay, oder also das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Grundvoraussetzung als IAA, dass du erst dann Magnus Carlsen schießen kannst. Das habe ich tatsächlich auch schon so gemacht.
Oh, okay, wo war das?
Das war einmal beim Freestyle im Weißen Haus letztes Jahr. Und wo hatte ich ihn noch? Mein Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, natürlich in New York, beim Blitz- und Schnellschach.
Ah, okay, da musst du auch noch sehen. Aber jetzt mal die Frage, wie weit du noch vordringen möchtest im Schiedsrichter-Dasein?
Ja, ich versuche natürlich auch voranzukommen, aber ich weiß letztendlich nicht, wie viele Vorteile man daraus noch generieren kann. Also klar, wenn du vielleicht IAB bist, dann bekommst du vielleicht die ein oder andere Einladung als Sektorarbiter oder vielleicht sogar als Deputy-Arbiter Anfrage von der FIDE. Aber ansonsten, ich denke, in Deutschland macht das jetzt keinen großen Unterschied. Ob du C, B oder A bist.
Aber so eine Weltmeisterschaft mal, also dein CSA-Kollege Gerhard Bertagnoli, der durfte ja bei der Weltmeisterschiedsrichter sein.
Das stimmt. Ja, das ist schon Premium. Also da mache ich mir jetzt wenig Hoffnung, aber wenn es passiert, umso schöner.
Ja. Du hast von New York erzählt, was war das? War das die Blitzschach-WM oder was war das für ein Event in New York?
Genau, das war Ende 2024, das war Blitz- und Schnellschach.
Da war doch dieser Jeans-Skandal da, oder? War das das?
Ja, genau, das war das.
Hast du das mitgekriegt, direkt? Also war das
ja, Thema, ich war halt nur ein kleiner Schiedsrichter. Ich habe das halt im Vorbeigehen, wenn ich mal ins Orgbüro gegangen bin oder so, dann hat man schon gemerkt, Mensch, da ist jetzt ein bisschen mehr los. Hier geht es jetzt um was und okay, dann weiß man halt auch von den Kollegen, worum es geht. Aber ich war da jetzt in keine Gespräche oder irgendwas involviert.
Ja. Der Gerhard hat sich gemeldet, war das letzte Woche, Gerhard, als du zu Gast warst im Schachtalk? Ich glaube, der Gründer des Kaiser Center München, genau so heißt es, glaube ich, organisieren ist sowieso viel cooler als selber spielen. Da würdest du zustimmen, wahrscheinlich, ne, Sandra?
Ja, genau. Kann ich nur zustimmen.
Okay. Ja, letzte Woche schreibt Gerhard. Okay. Ja, dann haben wir wieder eine Frage im Chat von Schachmatt. Guten Abend in die Runde, Michael. Bitte frage Sie mal nach der schwierigsten Entscheidung als Schiedsrichterin. Mache ich hiermit.
Oh, schwierigste Entscheidungen. Eine schwierige Entscheidung, was auch immer zu Diskussionen unter Schiedsrichtern führt, hatten wir auch heute erst wieder gehabt. Der König steht auf der 8. Reihe und hat 3 Bauern vor sich. Das heißt, man könnte halt sich einen Grundreihenmatt vorstellen. Der andere Spieler hat nur noch einen weißen Bauer und einen König und der weiße Bauer steht aber auch auf der 7. Reihe. Nun zieht er den Bauer ein, stellt keine Dame rein, sondern drückt einfach die Uhr. Wie ist zu entscheiden?
Ah, okay. Also er wandelt den Bauern nicht sichtbar in eine Dame um, sondern drückt einfach. Stellst du mir jetzt die Frage, wie zu entscheiden ist?
Nein, also es ist halt einfach selbst okay, unterschiedlich. Ist es halt manchmal schwierig, eine Entscheidung zu treffen.
Bitte? Also ist es nicht klar geregelt? Also ich hätte es gesagt, der Bauer muss sich umwandeln in eine andere Figur und wenn er das nicht tut, sondern als Bauer stehen bleibt, ist es wahrscheinlich ein falscher Zug, dann zu drücken. Also es ist kein vollständiger Zug, oder?
Genau, dann ist es ein irregulärer Zug, genau. Aber es steht ja auch drin, dass der Bauer dann in eine Dame umzuwandeln ist.
Ja.
Also Weiß hätte keine andere Möglichkeit. Aber was passiert, wenn bei Weiß auch noch die Uhr abgelaufen ist?
Ja, man kann natürlich nicht in Zeitnot noch irgendwo gemütlich hinlaufen und sich eine Dame holen. Ne?
Genau, ja. Also ja, das führt halt, ja, es ist nicht immer alles eindeutig.
Aber wie würdest du jetzt entscheiden in so einem Fall? Also gegen, also irregulärer Zug? Oder würdest du sagen?
Wie ich entscheiden würde, ich würde die Partie halt zurückstellen, wie sie vor dem irregulären Zug war, mit dem Hinweis, dass der Bauer halt in eine Dame umgewandelt werden muss. Und demzufolge ist es meine Meinung, könnte Weiß halt auch noch matt setzen. Aber es gibt auch andere Meinungen.
Okay. Ja, mich wundert, dass das nicht klar geregelt ist. Weil sowas muss doch eigentlich...
Ja, sowas wird dann, ja.
Gibt es unterschiedliche
Auslegungen? Ja, es ist auch, also was vielleicht ein bisschen häufiger vorkommt, sind vielleicht Remis-Anträge bei Blitz- und Schnellschachpartien, wo es jetzt kein Partieformular gibt und man auf 50 Züge oder dreifach Stellungswiederholung wieder reklamiert, der Schiedsrichter am Brettstand mitgezählt hat oder die Partie beobachtet hat, der Gegner hat vielleicht nicht die gleiche Meinung, dass es jetzt dreifache Stellungswiederholung war oder dass es jetzt 50 Züge sind und genau.
Dann, ja, dann lässt sich ja dann gar nicht mehr rekonstruieren. Ne? Das
lässt sich nicht rekonstruieren, wenn es jetzt keine Live-Übertragung war und wenn der Schiedsrichter jetzt vielleicht erst ans Brett kam, als wo der letzte Bauer geschlagen wurde und kam halt erst 5 Züge später ans Brett und hat dementsprechend erst dann anfangen können zu zählen, dann ist das halt die Zahl, die am Ende Bestand hat, aber ja. Denn es ist immer schön, wenn man alles live übertragen hat, dann kann man es immer schön nachvollziehen und die Anträge entsprechend fair bewerten.
Ja. Und dann nimmst du dir ja auch die notwendige Zeit, weil manchmal müssen Schiedsrichter ja dann, ich meine, da stehen 2 Spieler, die wollen eine schnelle Entscheidung, vielleicht noch Zuschauer. Das stehst du ja dann in so einer Situation auch ganz schön unter Zeit und Entscheidungsdruck, ne?
Ja gut, also meistens hat man ja noch einen Kollegen dabei und der sitzt dann am Rechner und beobachtet das Ganze schon vom Rechner aus und dann rennt man schnell hin und der weiß eigentlich schon, was los ist. Man sagt ihm, was reklamiert wurde und welcher Zug vielleicht noch ausgeführt werden muss und dann sagt er mir innerhalb von 30 Sekunden oder schneller, ob der Antrag genehmigt werden kann oder nicht.
Ah, okay, dann habt ihr, wie so beim Deutschen Fußballbund in Köln, diesen Keller da, diesen Überwachungskeller, so habt ihr dann quasi auch den Schiedsrichter.
Also, ja. Was auch interessant ist, also man hat jetzt auch beim Blitz ausprobiert, genau solche Anträge. Wenn jetzt zum Beispiel einer nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr hat und macht jetzt mit Absicht vielleicht einen irregulären Zug, einfach weil er noch Zeit gewinnen kann und ihm ist auch egal, ob der Gegner jetzt noch eine Minute dafür mehr bekommt. Aber er hat halt die Zeit, während der Prüfung über diesen letzten Zug, der vielleicht entscheidend ist, noch nachzudenken. Da hatten wir jetzt auch schon Turniere, wo wir erstmal gesagt haben, okay, es wird weitergespielt, aber wir prüfen jetzt genau den Zug. Und wenn sich herausstellt, dass es, ja, oder dreifache Stellungswiederholung oder sowas, dann, ja, dann werden wir es im Anschluss halt noch bekannt geben oder das Ergebnis ändern.
Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, in Zeitnot mit Absicht einen irregulären Zug zu machen, um dann während der Überprüfung durch den Schiedsrichter nochmal die Stellung analysieren zu können. Also bitte nicht nachmachen, liebe Zuhörer.
Nein, das soll jetzt keine Tipps in die Richtung geben.
Was bin nur nicht gut.
Aber das hat auch Nachteile. Das hat sich, glaube ich, jetzt in London gezeigt. Da gab es ja jetzt, glaube ich, auch einen Touch-Move-Climb.
Ja, da kam auch eine Frage dazu von Schachmatt. Kannst du gleich ausführen, Sandra, aber ich lese die Frage noch vor. Dankeschön, es gibt bestimmt auch viel Hickhack bei berührt geführt.
Genau, das war ja jetzt in London gewesen. Da gab es ja auch einen Spieler, der, ja, der seine Figur gezogen hat auf dem Feld, hat es losgelassen und innerhalb von 0,2 Sekunden die Figur wieder angepackt, weil er gesehen hat, dass es halt ein Einsteller war und sie auf ein anderes Feld gezogen. Und der Gegner hat es reklamiert. Und der Gegner, also der andere, hat es erstmal abgestritten. Ihm war vielleicht gar nicht bewusst gewesen, dass er sie losgelassen hat. Und die Schiedsrichter haben dann entschieden, dass die Partie mit dem Zug weitergespielt wird, erstmal mit dem Feld, also wo er sie halt als letztes hingestellt hat, nicht wo er sie losgelassen hatte als erstes, weil man sich halt nicht sicher war und man hat es halt geprüft, weil man wollte halt nicht, dass die Spieler halt, denke ich mal, über die Stellung längere Zeit nachdenken. Man hat es dann halt geprüft und man hat den Videobeweis gefunden und gesehen, dass der Spieler diese Figur für 0,2 Sekunden auf dieses Feld losgelassen hatte. Und dementsprechend wurde, auch wenn die Partie vielleicht schon 20 Züge weiter war, wieder zurückgestellt auf ja, die Stellung, wo er sie für 0,2 Sekunden losgelassen hatte.
Okay, da wurde dann die Hälfte der Partie rückabgewickelt durch den Schiedsrichter quasi, genau. Zurecht.
Ja, aber auch da hat sich gezeigt, dass dieses System Schwächen hat, weil es gab dann auch einen Appeal danach, weil die anderen Spieler, es war ja ein Mannschaftskampf, haben dahingehend, oder so stand es halt in Appeal, ihre Entscheidung getroffen, wie dieses letzte Brett zu bewerten war. Und fühlten sich dann halt dadurch benachteilligt, weil sie dachten, okay, er steht jetzt ganz gut, aber durch dieses Touched Move, was dann letztendlich wieder korrigiert wurde, stand es dann halt nicht mehr so gut für das Team.
Okay. Aber wurde dieser Appeal, diese Beschwerde dann genehmigt? Weil da würde ich sagen, also Entschuldigung, wenn du dich aufs Nachbarbrett verlässt, ja, das, da kannst du dich halt nicht drauf verlassen.
Nein, es wurde nicht genehmigt. Also ich kann aber nachvollziehen, dass es diesen Appeal gegeben hat. Aber natürlich ist es halt die fairste Entscheidung, wenn es den Touch-Move-Beweis gab, halt ja, darauf zu bestehen, dass der Move dann so zurückgestellt wurde. Aber das Appeals-Komitee war dahingehend fair, weil auch sie verstanden haben, okay, es war jetzt nicht ganz unbegründet, sie haben halt die Fee, also das
Gebühr.
Den Betrag, den man bezahlen muss, um Appeal einzureichen, halt auch zurückbezahlt.
Ach, okay. Das gibt's auch. Aber das war jetzt nicht dieser Anishkiri-Fall, oder? Weil das war ja auch nochmal ein anderes. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da habe ich so ein Video gesehen auf Instagram. Der Anishkiri hat gegen einen anderen Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, gespielt und hat so den Finger am Springer dran gehabt, aber es war nicht klar, ob er wirklich den Finger dran hatte oder nicht. Und dann hat jemand von Chessbase India hatte ein Video gemacht und dann von der Partie live, ne? Und ja. Dann hat der Anishkiri gefragt, hey, hast du das auf Video? Und dann hat sich der Schiedsrichter das Video tatsächlich von Chessbase India angeguckt und daraufhin dann entschieden, dass er den Springer nicht berührt habe. Und der Giri hat dann einen Läuferzug gemacht. Aus meiner Sicht sieht man in dem Video aber schon, dass der Springer leicht gewackelt hat. Ne? Also kannst du dir das vorstellen als Schachspieler, dass du selber nicht weißt, ob du die Figur berührt hast. Also das fand ich ein bisschen unglaubwürdig von Anishkiri.
Ich weiß, also ich kann mir schon vorstellen, also ich habe auch dem Spieler, der die... Ich denke, es besteht immer ein Restzweifel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das nicht merken. Doch, die sind aber so in Gedanken drin. Ich glaube schon. Ich meine, ich kann ja als Schiedsrichter, kann ich ja nicht ihm 100% beschuldigen und sagen, ja, du musst doch wissen, dass du den angefasst hast. Also,
ja. Also der andere Spieler hatte das reklamiert und Giri hat dann quasi recht bekommen, hat einen Läuferzug machen dürfen. Und dann war was Interessantes, dann hat er den Schiedsrichter aber noch gefragt, ob er eine extra Zeitgutschrift bekommen kann, weil er ja von dieser unberechtigten Beschwerde des Gegners, dieser Beschwerde, weil er sich ja jetzt von der, die war ja unberechtigt und von der hat er sich gestört gefühlt. Gibt es das, dass Schiedsrichter dann, wenn jemand sich unberechtigt beschwert, dem anderen eine Zeitgutschrift geben können?
Das ist eine Ermessenssache des Schiedsrichters, also könnte er machen.
Okay, ja, also hat er in dem Fall nicht gemacht, weil es wahrscheinlich... Ja, so eine knappe Entscheidung war sozusagen, ne, dass er nicht gemacht hat. Okay.
Also es ist nicht zwingend, aber er könnte, wenn er denkt, okay, das ist jetzt berechtigt.
Okay, interessant. Ja, cool. Was ist also, dein...
Gutschrift zwingend gibt es halt immer bei irregulären Zügen. Da gibt es halt zwingend diese Zeitgutschrift.
Und wie viel Zeitgutschrift?
Bei Standardpartien sind 2 Minuten und bei Blitz und Schnellschach dann je 1 Minute. Beim ersten irregulären Zug und der zweite verliert natürlich.
Ja. Aber da gibt es doch auch einen Unterschied, ne? Dass der zweite verliert im Blitzschach, aber im. Nee, wie war das? Also, wir haben doch mal.
Es gibt keinen Unterschied. Es gibt nur einen Unterschied bei der Zeitgutschrift.
Ja. Okay, nee, ich bin da auch nicht ganz regelfest. Vielleicht komme ich nochmal auf
aber das. Aber gut, es gibt natürlich auch Ausschreibungen, wo vielleicht jetzt abgewandelte FIDE-Regeln angewendet werden, aber dann wird es auch nicht ELO gewertet. Das könnte man vielleicht, ja, wenn man jetzt ein normales Vereinsturnier oder eine Stadtmeisterschaft oder so macht, dann kann man auch sagen, okay, der erste irreguläre Zug verliert beim Blitzschach, das ist möglich. Aber dann wird es halt nicht FIDE gewertet.
Ja. Also Schachmatt, der User gibt dir recht und sagt, man merkt das tatsächlich nicht immer. Er gibt aber auch mir insofern recht, dass er sagt, in dem Video konnte man sehen, dass der Springer gewackelt hat. Also das, ja. Aber okay.
Und wie ist das da gelaufen? Weil es scheint ja das gleiche Turnier gewesen zu sein. Wurde die Stellung dann da auch zurückgestellt? Weißt du das?
Das war auch in London und nee, das war einfach der Schiedsrichter, der Gegenspieler hat genau in dem Moment schon reklamiert. Also das musste nichts zurückgestellt werden, sondern der Giri hat einfach seinen Springer berührt und dann Läufer gezogen und dann hat der andere reklamiert. Und nachdem die Reklamation unberechtigt war, ist dann dieser Läufer halt so stehen geblieben.
Also okay. Es musste. Du warst das ja bei dem anderen auch, der kurz seine Figur berührt hatte, ja, auf das Feld losgelassen hat und dann schnell wieder zurück und auf ein anderes Feld gestellt hatte. Mhm. Da haben die Partie ja dann auch erstmal weiterspielen lassen und dann Chessbase India Videos geguckt und dort gesehen, dass die Figur letztendlich doch losgelassen wurde und dann die Partie rekonstruiert und von dort aus weiterspielen lassen.
Okay, jetzt haben wir noch einen Kommentar von The Traveling IT Consultant. Früher hat der erste regelwidrige Zug beim Blitz sofort verloren.
Ja, ich glaube, das war so, aber das war noch vor meiner Schiedsrichterzeit, also das habe ich nie erlebt.
Okay, also auch die Regeln sind im Wandel.
Ja, ja.
London, das war doch dieses FIDE World Rapid and Blitz Team Championship jetzt, ne? Oder war das wieder was anderes?
Nee, das war genau das.
Das war das, ne? Was hältst du von dem Turnierformat insgesamt? Also vielleicht nochmal zur Erklärung, da werden, das sind keine Vereinsmannschaften, die da spielen oder auch keine Nationalmannschaften, sondern es sind so von Team-Captains eben zusammengestellte Teams. Also das Gewinnerteam heißt MGD1 und es hat auch Team Germany and Friends hat mitgespielt mit mehreren deutschen Nationalspielern. Ich glaube, die sind Fünfter oder Sechster geworden oder sowas. Ja. Wie findest du, und genau, es gab, ich glaube, 6 Bretter, 5 Profis in Anführungszeichen oder gute Spieler und dann musste ein Spieler unter 2000 oder unter 1900 oder so, ich weiß nicht genau, musste er sein.
Unter 2000.
Was natürlich auch daran liegt, dass der Erfinder und Sponsor dieses Formats diese unter 2000 hatte und mitspielen wollte. Was hältst du von dem Format an sich, Sarah?
Also ich habe da 2 Meinungen. Ich finde das Konzept an sich finde ich super. Ich liebe das total, weil wenn du 5 Großmeister oder vielleicht 4 Großmeister und noch eine weibliche Spielerin, die ziemlich stark ist und dann dieses Amateurbrett und am Ende schauen halt, ist dieses Team dabei und feuert halt diesen Amateur noch an. Das finde ich super. Das habe ich in Düsseldorf erlebt. Und zwar, man hat auch diesen Teamgeist dort gespürt, aber andererseits muss ich sagen, das Ganze als Weltmeisterschaft auszutragen, wo jetzt die Teams zusammengewürfelt werden und von allen Ländern der Welt sich her zusammenformen können, finde ich ein bisschen komisch, weil für mich ist irgendwie Weltmeisterschaft etwas, wo sich die Länder untereinander irgendwie messen. Und das fehlt mir da ein bisschen. Also gut, wir haben jetzt Germany and Friends, okay, das sind jetzt vielleicht fast ausschließlich Deutsche, aber mit wem messen die sich eigentlich da? Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht wäre ein anderer Titel einfach besser, ne, dass man es nicht Weltmeisterschaft nennt. Erstaunlich auch, dass die das dürfen, weil die FIDE hat ja immer ein Problem, wenn sich was Weltmeisterschaft nennt, hat man ja bei Freestyle gesehen. Aber wahrscheinlich ist das finanziell einfach gelöst worden in dem Fall, weil es ja auch ein offizielles FIDE-Event ist.
Ja, aber ich denke, dass es vielleicht für Föderationen schwierig ist, irgendwelche Förderanträge durchzusetzen, weil worauf basieren, kann man nicht sagen. kann man nicht genau beschreiben. Hm.
Ja, gut, also auf jeden Fall gab es viel interessantes Videomaterial und auch viele spannende Partien. Sandra, was haben wir noch auf dem Zettel? Die DSAM, darüber müssen wir auf jeden Fall unbedingt sprechen. Und ich kann darüber nicht sprechen, ohne an deinen Lebensgefährten, Ex-Lebensgefährten Gregor zu denken, der ja letztes Jahr tragischerweise verstorben ist und mit dir auch immer ein super Team gebildet hat bei der DSAM. Aber er ist trotzdem irgendwie immer bei euch, ne?
Definitiv. Also Gregor ist immer noch fester Bestandteil des Teams. Wir haben auch immer ein Bild von ihm im Org-Büro und er ist immer dabei. Und wenn ich Entscheidungen treffe, dann denke ich auch immer daran, Mensch, wie hätte Gregor das jetzt gemacht? Und ja.
Ja, hilft dir dann auch bei der Entscheidungsfindung manchmal, dass genau, du einfach richtig überlegst, wie er es gesehen hätte.
Ja, ja. Definitiv.
Ja, sehr schön. Ja, und wir haben auch gesehen, deine Hündin Bella, die ist immer in den Medien, wenn es um die DSAM geht. Also die ist ja schon fast Teil des DSAM-Teams jetzt mittlerweile offiziell, ne?
Ja, was heißt fast? Die ist es definitiv. Also ich kann schon gar nicht mehr ohne Bella zur DSAM gehen. Ich weiß, in Magdeburg war ich nicht dabei und meinten manche Teammitglieder, ja, ist ja kein Problem, aber Bella musste uns halt trotzdem schicken. So.
Ach, dann war Bella dann da ohne dich? Nee, ne?
nein, aber man hat schon überlegt, wie man das lösen könnte, dass Bella nach Magdeburg kommt, ja. Nein, Bella war bei mir am Tegernsee.
Ja, okay. Ach, bei der Tegernsee? Nee, die OIBM am Tegernsee, die ist doch erst im November, dieses große Turnier.
Genau, es gibt im April gibt's einen Seniorencup am Tegernsee. Das auch immer sehr schön.
Und da warst du. Okay. Mhm. Stadt der DSAM.
Stadt der DSAM?
Ja, also Stadt Magdeburg hast du das dann gemacht am Tegernsee oder wie?
Ja, das stand ja letztes Jahr schon fest. Und eigentlich war es so geplant, dass Gregor dann am Tegernsee bleibt und ich dann in der Zeit wieder nach Magdeburg fahre. Aber das war nicht möglich gewesen, dass wir uns teilen. Und ich wollte jetzt auch das Team am Tegernsee nicht alleine lassen. Und ich weiß, dass das Team in Magdeburg das auch alleine schafft.
Ja, also großartige Turnierserie, die ihr da macht. Ist das jetzt dieses Jahr schon vorbei oder gibt es noch das Finale? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
Genau, also die Qualifikationsturniere, die sind mit Travemünde, das war das letzte jetzt im Mai gewesen, abgeschlossen. Jetzt gibt es noch das Finale vom 16. bis 20. Juli. Und dann starten wir mit der DSAM-Serie wieder im November.
Ah, okay. Habt ihr die Standorte schon festgelegt? Weil das wechselt ja teilweise so ein bisschen auch.
Ja, haben wir.
Komm, verrate mal. Exklusiv im Schachtalk am Sonntag.
Ja, also es ist tatsächlich, stehen 6 Standorte fest. Bei einem sind wir jetzt noch dabei, aber das sieht ganz gut aus. Und wenn es gut läuft, werden wir einen neuen Standort wieder dabei haben.
Einen neuen Standort, okay. Genau, kannst du denn schon sagen, welcher wegfällt? Dann können die anderen schon mal sicher sein, dass wir wieder dabei sind.
Was heißt wegfällt? So würde ich das gar nicht nennen, weil wir hatten jetzt einmal ein Qualifikationsturnier in Bad Wildungen und wir haben das Finale in Bad Wildungen. Und nächstes Jahr ist das Finale ja in Dresden geplant. Das heißt, es war ja vorher ein Qualifikationsturnier in Dresden jetzt in der Saison. Und wir haben jetzt einfach eine Kapazität frei, weil wir Bad Wildungen einfach nicht doppelt haben dann.
Oh, okay.
Als Finalturnier und als Qualifikationsturnier. Wir nehmen einfach ein weiteres Qualifikationsturnier dazu in einer anderen Stadt.
In Dresden ist doch auch der Schachgipfel. Wird das dann quasi integriert oder sind das separate Formate dann?
Nein, also die Planung ist, dass es integriert wird. Okay, so wie es vorher auch mal gewesen war. Da hatten wir das DSAM-Finale auch immer beim Schachgipfel.
Ah, okay.
Genau.
Dann habe ich auf meinem Zettel hier noch... Ja, Holger schreibt hier gerade im Chat, weiß nicht, ob ich das jetzt einblenden soll. Ich blende es mal ein und lasse es einfach für sich stehen, so, ohne es zu kommentieren. Das ist bezogen noch auf die Weltmeisterschaft.
Ja, das glaube ich auch. Also bei der DSAM sind wir da noch nicht so weit, dass wir da dass die Sponsoren dort ihre Egos messen.
Hast du es gesagt? Okay, was habe ich noch auf dem Zettel? Genau. Die Fans wollen ein Turnier in München, sagt Gerhard. Also ein DESAM-Turnier, meint er. Ja.
Ja, sind wir ja fast. Also sind ja in Ingolstadt dieses Jahr gewesen. Das ist, glaube ich, eine Stunde mit dem Zug. Das, glaube ich, ist locker von München machbar.
Ja, ansonsten, oder? Gerhard, muss da halt, war doch gerade ein Schachfestival in München, das hier gerade zu Ende gegangen ist.
Genau, München hat doch jetzt wirklich dieses Jahr ordentlich Schach gehabt. Mit der Einzelmeisterschaft, mit dem Masters. Die UIBM ist auch nicht weit. Tegernsee.
Ja, absolut.
Festival.
Ja, wir haben Braunfels noch. Die deutsche Landesmeisterschaft der Frauen. Ich krieg's nicht hin. Ländermannschaftsmeisterschaft der Frauen. So ist es, glaube ich, richtig. Also wo die Bundesländer gegeneinander antreten mit den Frauen. Bist du da auch vor Ort wieder? Oder?
Ich war noch nie vor Ort gewesen. Also ich war nur mal zu Besuch vor Ort, aber ich habe noch nie aktiv in der Orga oder im Schiedsrichterteam mitgewirkt.
Okay, wer gewinnt denn da immer? Ich weiß gar nicht. NRW ist, glaube ich, immer ganz gut.
Ich glaube, ja, NRW. Ich glaube, Bayern ist auch im Rennen. Kann das sein?
Ja, keine Ahnung. Ich muss mal hinfahren. Das ist gar nicht so weit weg von mir. Das ist ja in Hessen, so Mittelhessen oder so, würde ich sagen. Ja.
Das lohnt sich. Die haben auch echt ein schönes Schloss da.
Schloss Braunfels, okay.
Schön. Schöne Altstadt auch. Schöner Wanderweg von der Spiellocation zum Schloss. Ja.
Guter Tipp. Was sind deine nächsten Termine jetzt?
Ich habe ab nächste Woche, Donnerstag, habe ich das Rheinland-Pfalz Open. Ja, und dann eigentlich DESAM-Finale Mitte Juli.
Ja.
Ja, und dann im August. Dann habe ich ja Hand-and-Brain-Turnier. 12 Stunden Halbmarathon.
Oh, was ist das? Das hört sich gut an. Was ist das?
Ja, also 12 Stunden Blitz halt, ne? Ist ein Halbmarathon. Es gibt ja auch ganz Verrückte, die organisieren einen Blitzmarathon, der geht dann 24 Stunden.
Okay.
Also 24 Stunden Blitz am Stück.
Wow.
Partien hintereinander spielen, ja.
Okay. Wo gibt's das? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Ach, ich weiß gar nicht. Also Halbmarathon gibt's jetzt in Trier.
Trier, okay.
23. und 24. August mit dem Hand-and-Brain-Turnier.
Aber halt mal, also nicht 12 Stunden Hand and Brain, sondern
das nein, sind nein, das ist dann das, genau.
Ich glaube, da wirst du Ballerballer, wenn du 12 Stunden.
Das ist das Ausklingturnier am Sonntag und am Samstag haben wir dann 12 Stunden Blitz, genau.
Okay, also Trier, sehr, sehr innovative Formate, muss ich sagen, ja, sehr schön. Ja, übrigens, wir sind dann,
ja. Wird das organisiert auch vom Wolfgang Klebe Prinz, der jetzt ja das Seniorenreferat übernommen hat. Also der hat auch außerhalb vom Turnierschach ganz viele tolle Ideen.
Ja. Kennst du den persönlich?
Ja, ich habe jetzt die letzten Jahre mit ihm und auch Gregor das Turnier Rheinland-Pfalz Senioren Open zusammen gemacht und der organisiert das immer mit viel Herz, macht ein großes Rahmenprogramm. Es gibt immer einen Simultan mit. Letztes Jahr hatten wir Dinara und Dennis Wagner, davor hatten wir Melanie und Nikolas Lube gehabt als Partner simultan. Also er macht auch immer viel Rahmenprogramm und steckt da viel Liebe rein.
Ja, ja, gut, dass er das macht, weil der Deutsche Schachkongress hat ja da keinen Seniorenreferenten gefunden, beziehungsweise gab zwei Kandidaten und beide wurden nicht gewählt. Das war ja schon bemerkenswert. Gut, dass die Stelle jetzt trotzdem provisorisch besetzt ist, weil die Senioren machen ja auch einen wichtigen Teil im Schach aus, muss man ja auch sagen. Ne? Bei allen Schulschachbemühungen und so weiter.
Ist das auf auch jeden Fall ein sehr wichtiges Referat. Bin auch sehr froh, dass es wieder besetzt ist.
Ja. Und wie zufrieden bist du mit der Wiederwahl von der Ingrid Lauterbach als DSB-Präsidentin?
Ja gut, ich bin auch zufrieden. Also ich habe jetzt meine Betätigung im Ehrenamt jetzt nicht von der Wahl des Präsidenten abhängig gemacht. Also ich denke, auch Paul hätte gute Ideen gehabt und ich bin auch mit Ingrid sehr glücklich. Also alles gut.
Sehr schön. Ja, was gibt es sonst noch von dir, was wir wissen müssen? Hast du noch was in petto auf dem Herzen oder sonst wie? Du kennst ja meine Schlussfrage im Podcast immer. Was haben wir vergessen?
Oh nein, ich bin selber immer so vergesslich.
Du warst auch im Podcast, aber kann es sein, dass du vom Harald interviewt worden bist damals?
Nein.
Du warst noch gar nicht im Podcast, gell?
Nee.
Ja, das müssen wir ja mal ändern.
Das ist ja, jetzt.
Dann hast du hiermit eine Einladung in den Schachgeflüster-Podcast.
Okay, dann machen wir das mal.
Ja, sehr gut. Ich habe noch zwei Gäste, die vor dir dran sind. Einmal der Uli Gass, der hat mit dem Boris Baski Tennis gespielt, ganz viel. Okay. Er hat eine eigene Eröffnung nach sich benannt. Kennst du das Busch-Gass-Gambit? Also ich kann das vorher auch nicht. Ich könnte es dir jetzt auch nicht auf dem Brett vormachen, aber das ist nach ihm mitbenannt. Das ist der eine. Und dann habe ich noch das Ehepaar Wagner, möchte ich auch nochmal interviewen. Und ja, aber würde mich freuen, wenn du mal dabei wärst. Absolut. Sehr schön.
Was wir vergessen. Darf ich noch jemanden grüßen?
Ja, natürlich.
Dann grüße ich an der Stelle das gesamte DESAM-Team. Ich bin, ja, ich freue mich immer, wenn ich euch sehe.
Ja, das ist doch schön. Ja, Sandra, dann würde ich sagen, 40 Minuten haben wir gut hingekriegt, haben viel über Schach gequatscht, über Turnierorga, über Schiedsrichtertum. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und wir sehen uns.
Bis demnächst. Okay, danke für die Einladung, Michael. Und ja, auch danke an Jonathan
für die Einladung. Beim nächsten Mal ist Johnny hoffentlich wieder mit von der Partie, aber es gibt Dinge, die haben einfach Vorrang. Macht's gut, bis dann. Und ja, beste Grüße an alle. Ciao.
Ciao.
So, jetzt gehen wir hier mal auf Stream beenden. Und das Ganze auch noch bei Instagram.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.